Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da war und der da ist und der da sein wird in aller Ewigkeit, unser Herr Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, an diesem Sonntag, Letare, ist von der Perikopenordnung, also der Ordnung, die festlegt, welche Texte normalerweise gelesen werden und gepredigt werden, vorgesehen als Predigttext Jesaja 66. Normalerweise halte ich mich nicht daran, sondern habe so meinen eigenen Duktus, wie ich Predigttexte finde. Aber an diesem besonderen Sonntag, wo wir alle miteinander in dieser Krise stehen, habe ich mich gerne dieser Ordnung gestellt, gerade vor dem Hintergrund, dass eben Gott in besonderer Weise durch diesen Text zu uns spricht. Und so wollen wir hören, als Predigttext zwei Verse aus Jesaja 66. Dort sagt Gott zu uns: Ich will euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet. Ja, ihr sollt an Jerusalem getröstet werden. Ihr werdet es sehen, und euer Herz wird sich freuen, und euer Gebein soll grünen wie Gras. Dann wird man erkennen die Hand des Herrn an seinen Knechten und den Zorn an seinen Feinden. Amen. Wir wollen beten. Lieber Herr und Heiland, du schenkst uns diese Verse in unsere Situation, unser Leben, in unser Heute hinein. Und wir wollen jetzt die Predigt hören über diese Verse, die du uns gibst, Herr. Wir wollen dich bitten, Herr, dass du uns die Bedeutung dieser Verse für unser Leben und unseren Glauben erschließt. Dass wir verstehen können in dieser Predigt, was du uns zu sagen hast, dazu brauchen wir deine Hilfe, Herr. Und darum wollen wir dich jetzt bitten, um diese deine Hilfe für diese Predigt. Wir wollen dich bitten, Herr, segne du das Reden und das Hören deines heiligen und lebendigen Wortes durch deinen guten, heiligen Geist, Herr. Amen. Liebe Gemeinde, ich habe diese Predigt überschrieben von unserem Trost. Und ich habe vier Punkte, über die ich von diesen Versen ausgehend sprechen möchte. Erstens möchte ich über unsere Trostbedürftigkeit sprechen. Zweitens über unsere Trostquelle. Drittens über unsere Trostgarantie und viertens über unsere Trostfreude. Von unserem Trost. Das erste, unsere Trostbedürftigkeit. Liebe Gemeinde, wenn man die Bibel liest, so erfährt man vieles von Gott. Deshalb heißt auch die wissenschaftliche Beschäftigung eben mit der Lehre der Bibel Theologie, Wort von Gott. Man lernt von Gott. Aber das ist das Erste und Wichtigste, was man lernt, wenn man die Bibel liest. Das Zweite und fast ebenso Wichtige, man lernt ganz viel über den Menschen. Das Lesen der Bibel zeigt ihm nicht nur, wer der wahre und einzige Gott ist, es zeigt dann auch, wie der Mensch in Wahrheit ist. Nicht wie irgendwelche Bilder gemalt werden von der Werbung oder wie Politiker einem das erzählen, sondern der Schöpfer selber sagt uns in seinem Wort, wie seine Schöpfung ist und wie sie funktioniert. Und so ist Theologie letztlich auch immer wieder Anthropologie, also heißt Lehre vom Menschen, die uns zeigt, wie der Mensch ist. Und wenn Sie die Bibel lesen, da sind ganz viele Dinge erzählt, wie der Mensch ist. Beispielsweise, dass der Mensch sterblich ist. Beispielsweise, dass der Mensch geschaffen ist als Mann und Frau und nicht all den Blödsinn, den uns irgendwelche anderen Leute erzählen. Da steht zum Beispiel auch drin, dass die Menschen Sünder sind. All das sind anthropologische Grundbedingungen des Menschen. Ich könnte jetzt viele noch aufzählen, aber eine, und von der möchte ich heute sprechen, an diesem ersten Punkt, ist, dass alle Menschen trostbedürftig sind. Egal wie jung, wie alt, wie groß, wie stark, wie reich, wie arm, sie alle sind des Trostes bedürftig. Die Bibel erzählt das immer wieder. Dass der große, starke König Hiskia, alles ist in Ordnung, es läuft wie am Schnürchen, und dann wird er schwer krank und es ist klar, er muss sterben. Lesen Sie es mal nach, Jesaja 38, da schreibt er einen Psalm, da beginnt dann: Siehe, um Trost war mir sehr gar bange. All seine Macht, all sein Geld, all seine gesellschaftliche Stellung, er, der große, mächtige, war des Trostes bedürftig. Da ist der erfolgreiche Hiob, eine großartige Familie, viel Geld, alles lief wie am Schnürchen. Mit einem Mal, er kann es gar nicht verstehen, bricht all das Elend über ihn ein. Er ist des Trostes bedürftig. Wir lesen Sie Psalm 73, den Asaphs Psalm. Da wird über 21 Verse erzählt von diesem Asaph, wie furchtbar sein Leben ist und wie alles bedrückend ist, wie eng es ist, wie viele Ängste er hat. Ein des Trostes bedürftiger Mann. Oder denken Sie an die Emmaus-Jünger, die da enttäuscht sind, nachdem Jesus gestorben ist und bedrückt aus Jerusalem herausgehen und der Herr sich selber ihnen zur Seite stellt. Sie erkennen ihn nicht. Sie sind so traurig, dass sie ihn nicht wahrnehmen. Sie sind des Trostes bedürftig. Oder denken Sie an das Buch der Offenbarung. Viele Leute glauben ja, das sei der Fahrplan, wie die Welt zu Ende geht. Ja, da kann man einige Dinge entnehmen, was in der Endzeit passiert. Aber das Primäre der Offenbarung ist, dass es ein Trostbuch ist. Es ist geschrieben an 7 Gemeinden, die in schwerer Verfolgungssituation stehen, die des Trostes bedürftig sind. Und Gott wendet sich diesen 7 Gemeinden durch den Seher Johannes zu und lässt ihnen Trost zukommen. Ich könnte jetzt noch zahlreiche Geschichten aus der Bibel erzählen, wo Männer und Frauen in schwere Situationen hineinkommen, die sie nicht dachten, erleben zu müssen, und wo sie trostbedürftig werden. Und die Trostbedürftigkeit aus der Lehre der Bibel resultiert aus einem Zustand, das im Leben der Menschen immer wieder Angst, Bedrängnis, Beengung ist. Und diese Angst, Bedrängung und Beengnis, die nennt die Bibel Trübsal. Das ist so ein altes Wort, was wir kaum mehr gebrauchen, aber ein sehr schönes Wort im Griechischen, Klipsis, Trübsal. Und auch die Menschen, von denen hier in Jesaja 66 die Rede ist, sind in einer Trübsalsituation. Gott lässt Jesaja Worte sprechen an eine Situation hinein, wo sie alles verloren haben. Alles, was so sicher war. Ihr Land, ihre Häuser, ihre Äcker. Ja, ihr geliebter religiöser Mittelpunkt im Tempel. Alles weg, alles zerstört. Sie befinden sich wieder im Exil. In Babylonien, weit weg von der Heimat. Viele sind gestorben. Keiner weiß, wie es weitergeht, ob es überhaupt weitergehen wird. Sie sind des Trostes bedürftig. Und in diese Situation spricht Gott für das Volk Israel diese Verse: Ich will euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet. Ja, ihr sollt an Jerusalem getröstet sein. Ihr werdet es sehen und euer Herz wird sich freuen. Sie sind des Trostes bedürftig und Gott spricht ihnen den Trost zu. Aber diese Trübsalszeiten, die kannte nicht nur das Volk Israel. Die kannte nicht nur ein Hiob, ein Hiskia, das kannte nicht nur ein Asaph. Nein, diese Trübsalszeiten kennen wir alle. Wir alle, ganz gleich wie erfolgreich unser Leben momentan zu sein scheint, wissen um Zeiten, wo es nicht so gut war. Wir wissen um den Tod lieber Menschen. Wir wissen um drohende Arbeitslosigkeit, um das Scheitern einer Beziehung oder einer Ehe, um lebensgefährliche Krankheitsdiagnosen, um wirtschaftliche Probleme, um Ehelosigkeit oder eben um eine Ehe, die nicht funktioniert. Wir alle haben die ein oder andere Trübsal. Die hat je nach Mensch unterschiedliche Gesichter, aber wir alle wissen, mit diesem Griff etwas anzufangen. Und momentan sind wir kollektiv betroffen von einer Trübsalszeit. Der ein oder andere hat seine Kündigung schon bekommen. Wir alle spüren, was es heißt, in unserem Bewegungsradius eingegrenzt zu sein. Wir alle in Deutschland haben gestern hören müssen, dass die Bundesregierung einen Nachtragshaushalt über 150 Milliarden Euro ebenso beschlossen hat. Das wäre zu normalen Zeiten etwas, wo die Bundesregierung gehen müsste, wo die Opposition aufschreien würde. Und gestern unisono, jeder weiß, dass es nötig ist, weil wir in schwerste Zeiten hineingehen und keiner weiß, wie es werden wird. Wir sind des Trostes bedürftig, nicht nur die Männer und Frauen der Bibel, auch wir. Und neben all dem, was wir individuell an Trübsal schon erlebt haben und momentan erleben, eines ist heute an diesem 22. März 2020 klar. Wir alle gehen in Trübsalszeiten. Das, was im Februar 2020 noch gegolten hat, das wird so schnell nicht wiederkommen. Und da muss man kein Defätist sein, nicht ein falscher Prophet. Da muss man nur eins und eins zusammenzählen können. Wir gehen schweren Zeiten entgegen, alle kollektiv. Und diese schweren Zeiten beginnen gerade erst. Wir sind des Trostes bedürftig. Und es geht uns wie den Männern und Frauen der Bibel. Damit hat keiner gerechnet. Kein Hiskia, kein Hiob. Eben war man noch so stark und alles hat funktioniert. Alles hatte man im Griff. Man hatte das Leben geplant, die Urlaube, die Rentenversicherung, alles, wie es laufen sollte, die Karriere. Und ein klitzekleiner Virus kommt. Und alles ist aus den Angeln gehoben. Und keiner weiß, wie es weitergehen soll. Unsere Trostbedürftigkeit. Ein zweites, unsere Trostquelle. Ja, wir sind des Trostes bedürftig, wie alle Menschen und gerade und besonders auch heute. Aber es gibt Trost, das sagt die Bibel. Und zwar an einem ganz besonderen Ort. Es gibt eine Quelle des Trostes. Davon spricht unser Predigttext. Dort heißt es, ihr sollt an Jerusalem getröstet werden. Da steht nicht drin, ihr werdet daran getröstet werden, dass die EZB mehr und mehr Geld druckt, dass die Regierung irgendwelche Programme neu auflegt oder dass eure Regierenden schlaue Ideen haben. Nein, unser Trost steht nicht in einer irdischen Sache, sondern in Jerusalem und auch nicht da im irdischen Jerusalem. Wir werden ja nicht getröstet, weil wir uns vom Jerusalem, der Hauptstadt von Israel, ein Bild ins Wohnzimmer hängen. Oder von irgendeinem Urlaub uns irgendwie haben ein paar Steinchen da von der Straße mitbringen lassen. Oder von irgendwelchen Erzählungen, wie schön es denn dort sei. Jerusalem meint in diesem Zusammenhang, das weiß natürlich jeder Bibelkundige, Jesus. Jerusalem heißt übersetzt Jerusalem, Gründung des Friedens. Gründung des Friedens. Und diese Gründung des Friedens, die hat natürlich stattgefunden eben in diesem weltlichen Ort Jerusalem. Dem irdischen Ort Jerusalem. Aber die Gründung des Friedens ist eben nicht passiert durch den Bau von Stadtmauern, sondern ist passiert durch das Kreuz von Golgatha, das eben in Jerusalem gestanden hat. Hier ist die Gründung des Friedens. Jerusalem ist im Alten Testament immer wieder ein Bild für Jesus Christus. Lesen Sie es nach in Galater 4, 21 bis 31, wo klar gezeigt wird von Gott, dass eben das irdische Jerusalem ein Bild der Knechtschaft ist, aber dass das himmlische Jerusalem, also die Ewigkeit, dass das ist, was uns durch Jesus Christus geschenkt wird. Also das wird hier in dem Bibeltext ganz klar gesagt, Jesaja 66, ihr sollt an Jerusalem getröstet werden, nicht an der irdischen Stadt, sondern an dem, was in dieser irdischen Stadt passiert ist, das Erlösungswerk von Jesus Christus. Im Prinzip steht hier, ihr sollt an Jesus getröstet werden. Das wird auch deutlich daran, wenn man weiß, was Jesus heißt. Hier heißt es ja in diesem Text, so geht es los, ich will euch trösten. Und wer ist denn dieser Ich? Das ist der Gott, der sich vorstellt im Dornbusch in Exodus 2, wo es in Exodus 3, wo es dann heißt, ich bin, der ich bin. Und dieser Ich bin, der ich bin, Jahwe, so heißt das, der ist da noch im alten Bund nicht richtig fassbar. Deshalb ist hier auch noch von Jerusalem die Rede und nicht von Jesus. Aber in Jesus finden wir eben unsere Erlösung. Jesus, dieser Name heißt, Jahwe rettet. Hier offenbart sich Gott. Er ist dieser Ich. Jesus heißt, Jahwe rettet. Und wenn wir wissen, was Rettung bedeutet, dann wissen wir, dass mit der Rettung der Trost verbunden ist. Und da sind wir bei der Jesus, der die Trostquelle ist. Also wenn es übermorgen ein Medikament gegen diesen Coronavirus gäbe und Rettung da wäre, dann wäre die Welt getröstet. Rettung hat mit Trost zu tun. Aber viel mehr als irgendein Medikament, das ein Virus bekämpft, ist natürlich die Rettung, die unser Herr und Heiland Jesus Christus gemacht hat, der uns von Sünde rettet und uns dadurch ewiges Leben schenkt. Er ist unsere Trostquelle. Das war jetzt sehr abstrakt und sehr theologisch. Wie heißt das denn jetzt konkret? Oder wie funktioniert das konkret? Wie können wir diesen Trost kriegen? Ich sage, Jesus ist unsere Trostquelle. Und wenn Sie jetzt vor den Geräten sitzen und sagen, jawohl, ich bin in Trübsal, ich habe gerade so eine Angstsituation, ich bin eben betroffen von dieser ganzen Corona-Geschichte, wie kriege ich denn jetzt meinen Trost? Dann will ich Ihnen das ganz genau praktisch erklären, wie Sie von der Trostquelle Jesus Christus Trost bekommen. Es ist ein Dreischritt, den Sie machen müssen. Bibel, Beten, Buße, die 3 B. ich immer wieder erläutere in meinen Predigten. Bibel, Beten, Buße. Wie bekomme ich Trost? Ganz aktiv, Bibel als erstes. Wenn ich Trost haben möchte, muss ich hier hineingehen, an die Trostquelle. Wir wissen, dass Jesus das Wort ist. Johannes 1, am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott selber ist das Wort. Das heißt, wenn Jesus unsere Trostquelle ist, dann müssen wir im Wort Gottes lesen. Übrigens keine Erfindung von mir, können Sie auch in der Bibel lesen. Psalm 119, Vers 50. Das ist mein Trost in meinem Elend, dass dein Wort mich erquickt. Oder Römer 15. Denn was zuvor geschrieben worden ist, das ist uns zur Belehrung geschrieben, damit wir durch die Geduld und den Trost der Schrift, durch den Trost der Schrift Hoffnung haben. Also, wenn wir Trost haben wollen, das erste B, Bibel. Die Bibel lesen und dort einfach sich rein vertiefen und dann den Trost bekommen, weil wir hier Jesus begegnen. Er ist unsere Trostquelle. Und wenn Sie mich jetzt fragen, halt, ja, was würden Sie mir denn empfehlen? Ich bin gerade in so einer Trübsalzeit, dann will ich Ihnen ganz konkret und dir drei Psalmen sagen für die nächste Woche. Und nicht nur für die nächste Woche, sondern wann immer du in Trübsalzsituationen bist. Dem Psalm 23, kennen die meisten vielleicht sogar noch auswendig. Dem Psalm 34, der war letzte Woche übrigens Wochenpsalm. Und der Psalm 46, den wir eben gelesen haben. Diese drei Psalmen, die ziehen Sie sich rein, so wie die jungen Leute sagen. Morgens, mittags, abends, jeweils, wie so Medikamente. Und Sie werden merken, wenn Sie sich in den Wahrheiten dieser Worte bergen, dass der Herr ihr Hirte ist, dass er die Engel senden wird, dass er unser Schutz ist, davon berichten diese Psalmen. Wenn das in Ihnen dann Entfaltung findet, dann haben Sie Trost. Wenn Sie die Nachrichten gucken, die über NTV laufen und in der Tagesschau und sonst irgendetwas, dann müssen Sie sich wundern, wenn die Trübsal immer größer wird. Bergen Sie sich im Wort Gottes als erstes und Sie werden Trost bekommen. Das ist das Erste, im Wort Gottes bergen, Bibel. Das zweite B ist das Beten. Wenn Sie trostbedürftig sind, dann beten Sie zu Gott, dass er Ihnen seinen Geist geben möge, dass Jesus Sie mit dem Heiligen Geist füllt. Das muss ich an der Stelle noch einmal erklären, die meisten von Ihnen dürften es aber wissen. Der Heilige Geist, der ja mit dem Sohn und dem Vater wahrer Gott ist, er heißt im Neuen Testament der Paraklet. Und Parakaleo, dieses griechische Wort, heißt trösten. Deshalb, wenn Sie Ihre Lutherbibel lesen, dann werden Sie auch sehen, dass Jesus davon spricht, ich will euch den Tröster senden. Das heißt, wenn wir beten um den Geist, beten wir um Trost. Denn das ist das, was Jesus in uns macht. Wenn er mit seinem Geist in uns ist, dann sind wir getröstet. Das ist ein Kennzeichen für einen gläubigen Menschen. Wer Jesus hat, wer den Heiligen Geist hat, der weiß, dass er ins himmlische Jerusalem geht, wenn all diese Welt zu Ende geht. Und der weiß auch, dass diese Welt zu Ende geht, dass nichts bleibt. Und er hat Trost da drin, nicht durch ein intellektuelles Verstehen, sondern eben durch das, was Gott einem offenbart. Deshalb, das Erste, lesen Sie in der Bibel. Das Zweite, bitten Sie Gott ganz konkret um den Heiligen Geist, dass er in Sie kommt. Das ist genauso, also wenn ich ein Sparbuch habe, da ist ein Haufen Geld drauf, ich aber nichts mehr im Portemonnaie habe, da gehe ich auch zur Bank und hebe mir das Geld ab. Und genauso bei Gott. Bei dem ist aller Trost. Wir haben es eben in der Lesung gehört, er ist der Gott allen Trostes. Und er möchte, dass wir zu ihm kommen und zu ihm sagen, Herr, schenk mir diesen Trost. Und wenn wir dann im Wort lesen, wenn wir dieses beide zusammen tun, dann kommt der Trost. Das ist das Zweite, eben das Beten. Bitten Sie Gott um seinen Geist, dass eben dieser Geist Sie mit Trost erfülle. Und das Dritte ist die Buße. Denn das passiert immer wieder, dass mir Leute sagen, ja, Herr Latzel, ich lese ja die Texte, die Sie mir gegeben haben, ich bete auch, ich habe aber trotzdem keine Trost, es ist gar keine Veränderung. Dann frage ich immer nach, gibt es denn in Ihrem Leben, in deinem Leben, anerkannte Sünde, also Sachen, die Gott dir klar gesagt hat, die falsch sind und an denen hältst du fest? Also, da hilft auch das Wort Gottes nichts, da hilft auch der Heilige Geist nichts, wenn du tatsächlich die falschen Wege weitergehst, dann wendet sich Gott ab. Ich möchte das mal in ein Beispiel packen, wie wichtig die Buße ist. Im letzten Sommer habe ich versucht, den Rasenmäher anzuschmeißen bei uns. Benzinmotor, Benzin war drin, Öl war drin, aber der sprang nicht an. Ich habe gezogen wie ein Weltmeister, ging nichts. Dann habe ich den zur Reparatur gebracht. Ja, hat der Mann gesagt, ja, der Vergaser ist halt dicht, wir müssen den Vergaser reinigen. Ganz einfache Geschichte, hat den Vergaser sauber gemacht, draufgeklappt, ich habe einmal gezogen und das Ding hat gebrummt wie verrückt. Es war eben nur der Vergaser verschmutzt. Der Rasenmäher hat hundertprozentig sonst funktioniert. Die Technik war alles in Ordnung. Benzin war auch alles da. Aber durch den Vergaser, der verschmutzt war, kam es eben nicht zur Funktionalität. Und genauso ist es mit Sünde. Das Wort Gottes ist wahr. Das hat allen Trost, was wir brauchen. Da finden wir unsere Trostquelle, Jesus Christus. Und wenn wir ihn bitten, der Heilige Geist in uns kommt, dann entfaltet er das. Aber wir blockieren durch unsere Sünde ganz häufig diesen Strom des Heiligen Geistes, weil Gott uns klar sagt in unserem Leben, das sind Dinge nicht in Ordnung. Wir sagen, ja, 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 ich habe es gehört, aber ich schere mich nicht drum. Also wenn du Trost brauchst, dann geh zur Trostquelle, zu Jesus Christus. Und diese Trostquelle, die kannst du anzapfen, indem du in seinem Wort liest, das ist das erste Bibel, indem du zweitens zu ihm bittest und zu ihm sprichst und sagst, bitte komm mit deinem Geist und erfüll mich mit Trost. Und drittens, dass du genau schaust, wo ist eventuell Sünde in meinem Leben, die ich ablegen muss. Das nennt man übrigens Heiligung in der Bibel. Und den Vergaser verstopft sein lassen, das nennen wir Verstockung in der Bibel. Und wir sind aufgerufen, uns immer wieder zu reinigen. Und wenn ich Rasen mähen will, muss ich meinen Vergaser säubern bei meinem Rasenmäher, das habe ich verstanden. Und wenn ich Trost durch den lebendigen Gott haben will, dann muss ich mich von Sünde abkehren, damit die Trostquelle Jesus Christus in meinem Leben wirken kann. Ein drittes, unsere Trostgarantie. Wir sind trostbedürftig, wir haben eine Trostquelle, aber stimmt das auch wirklich, wird vielleicht der eine oder andere sagen. Stimmt es wirklich, was er da erzählt von der Kanzel, dass wenn man dann zu Jesus betet, dass der kommt mit dem Heiligen Geist? Da möchte ich sagen, das sage nicht ich. Nein, das sagt der lebendige Gott. Er ist der Garant. Hier heißt es in unserem Predigttext, ich will euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet. Ja, ihr sollt an Jerusalem getröstet werden. Ihr werdet sehen und euer Herz wird sich freuen. Ich will euch trösten. Nicht Pastor Lotzel sagt, es wird schon alles wieder gut. Der lebendige Gott sagt dir heute an diesem Sonntagmorgen in deiner Situation zu, dass er dich trösten wird. Er ist der Garant dafür. Losungstext heute, Daniel 2, es ist ein Gott im Himmel. Nicht die Kirche garantiert, nicht die St. Martini-Gemeinde, nicht Pastor Lotzel oder Pastor Bierbaum, irgendein anderer Theologe. Es garantiert der lebendige Gott, ich will euch trösten. Und darauf wollen wir uns verlassen, auf diese Garantie. Unser Schöpfer garantiert uns etwas, nicht irgendwelche Menschen. Unsere Politiker bemühen sich derzeit, diese Krise irgendwie in den Griff zu kriegen. Und es ist wichtig, dass wir für diese Politiker beten. Denn die sind genauso schlaue oder dumme Leute wie wir in Wirklichkeit. Aber die können diese Krise nicht bewältigen. Ich denke noch an so eine kleine Krise, die wir vor 11 Jahren hatten, als die Finanzkrise war und in Deutschland die Hypo Real Estate Bank gefallen ist. Das war nur eine Bank. Da hat sich Frau Merkel dann hingestellt mit Herrn Steinbrück zusammen und die haben gesagt, ja, ihre Sparguthaben sind sicher. Haben auch noch gesagt, ja, alle Verantwortlichen für diese Krise, die werden zur Verantwortung gezogen, was uns angetan worden ist. Jeder, der nur ein bisschen Verstand hat im Kopf, wusste, das können die gar nicht garantieren, alle Sparguthaben. Wer soll das bezahlen, der Staat, all das, was wir besitzen an Finanzen? Und dann ist diese Bank gecrashed. Am Ende vom Tag hat es den deutschen Steuerzahler über 20 Milliarden Euro gekostet. Nur eine einzige Bank. Übrigens, keiner der Verantwortlichen ist irgendwie zur Verantwortung gezogen worden. Ihre Verfahren sind gegen geringe Geldbußen eingestellt worden. Auch da, die Versprechen haben nicht gestimmt. Ich werfe das keinem Politiker vor. Die konnten nicht anders. Wir haben eine freie Justiz. Aber so ist es eben, wenn man sich auf Menschen verlassen würde. Das stimmte gar nicht. Das sind leere Versprechungen. Und auch jetzt, wenn uns die Politiker versprechen, es wird alles gut, wir werden es schaffen. Das wissen wir nicht. Die haben genauso viel Kenntnisse in letzter Konsequenz wie wir. Die haben ein paar mehr Informationen, aber sind genauso Menschen wie wir. Und die Bibel warnt uns eindringlich davor, sich auf Menschen zu verlassen. Psalm 146 heißt es, verlasst euch nicht auf Fürsten. Sie sind Menschen, die können ja nicht helfen. Nochmal, ich will weder Frau Merkel noch Herrn Steinbrück noch irgendeinen anderen Politiker kritisieren oder sonst irgendwas. Ich will aufrufen zum Gebet für sie. Aber ich will uns davor warnen, uns auf die Politik zu verlassen. Wir müssen uns verlassen auf den lebendigen Gott. Der kann Trost garantieren, nicht Menschen. keine Politiker, auch keine Ehefrau, keine Kinder oder sonst irgendjemand, nicht mein Geld, nicht meine Gesundheit. Das ist keine Garantie für Trost. Trost kann nur einer garantieren, der lebendige Gott. Und der sagt, ich will euch trösten. Und jeder andere, der jetzt um die Ecke kommt und meint, irgendwelchen Trost zu haben, der hat gar nicht die Möglichkeit, irgendwie uns zu trösten, wenn dann die Katastrophen kommen. Der Prophet Jesaja, der muss einmal zum König Ahab gehen und muss ihm sagen, glaubst du nicht, so bleibst du nicht. Der hat auch Probleme. Er weiß nicht, wie es mit seinem Land Juda weitergehen soll. Das sind die großen Feinde. Im Norden sind die Assyrer, die Ägypter. Er versucht irgendwie so durchzukommen, halt irgendwie sich so durchzuschlingeln, und er schafft es nicht. Und Jesaja ruft ihm zu, glaubst du nicht, so bleibst du nicht. Das ist die einzigste Quelle zum Trost. Wir müssen an Jesus, wir müssen an Gott glauben, sonst werden wir nicht bleiben. Und er garantiert uns dann, dass wir Trost haben. Und das ist das Wunderbare, in dem wir leben dürfen, wenn wir an diesen Jesus glauben, dass wir eben dann garantiert Trost haben. Da lässt sich dann auch fröhlich leben, trotz aller schwierigen Situationen, in der wir drin sind. Ich möchte auch da nochmal ein Beispiel erzählen, was es heißt, garantiert Trost zu haben. Ich war ein junger Mann von 18 Jahren, mein bester Freund damals, der hatte schon eine Lehre gemacht, der arbeitete und er hatte viel Geld. Und er kaufte sich einen Golf GTI. Ich war armer Abiturient, hatte noch kein eigenes Auto und er hatte schon so ein Mordsgeschoss da stehen. Und weil er nur mein Freund war, der hatte den Wagen ganz neu. Ich ging zu ihm und dann gab er mir seinen Autoschlüssel. Fahr mal eine Runde, Olli. Jetzt wusste ich, was dieses Auto kostet. Damals ein Vermögen, was ich gar nicht hatte. Und dann bin ich mit diesem Wagen gefahren und er sagte mir nochmal, nur fahr vorsichtig. Und ich bin dann wirklich vorsichtig gefahren, wie nie in meinem Leben. Dieses teure neue Auto, und obwohl mit diesen damals waren 115 PS, nicht, also ich hätte sonst wie fahren können, ganz langsam, ganz zaghaft. Und nach 10 Minuten, wo er neben mir saß, sagte er auf einmal, hör mal, also so muss ja auch nicht sein, das Auto ist Vollkasko versichert. Also kostet dich nur 500 D-Mark, wenn was passiert. Was glauben Sie, was dann passiert ist? Sofort runtergeschaltet und dann habe ich also keine Geschwindigkeitsbegrenzung mehr eingehalten. Das war nicht in Ordnung, aber ich wusste, hey, mir kann nichts passieren. Also Schaden, 500 D-Mark, das konnte ich bezahlen können damals noch. Nicht die 20.000 D-Mark, die dieses Auto gekostet hätte, aber 500 hätte ich hingekriegt, gar kein Problem. Es war klar, das Netz der Garantie war unter mich gespannt und ich konnte befreit nach vorne fahren. Das war ein ganz anderes Fahren, ein ganz anderes Donnern über die Straßen als vorher, mein Schleichen und so ganz vorsichtig und behemmt. Und genauso ist es, wenn man die Trostgarantie von Gott verstanden hat. Wenn man weiß, dass das die Wahrheit ist. Jawohl, Jesus ist unsere Trostquelle. Er hat uns Erlösung gegeben und in letzter Konsequenz kann uns nichts passieren. Ja, es kann richtig hart werden, habe ich eben von gesprochen. Viel härter, als viele sich das momentan vorstellen können. Aber uns kann nichts passieren. Das Netz der Garantie ist gespannt durch Jesus Christus. Wir dürfen leben, ja, wir müssen leben, aber uns kann letztlich nichts passieren, weil er, der lebendige Gott, da ist. Wir haben eine Lebensvollkaskoversicherung bei Jesus Christus und das lässt uns frohgemut nach vorne gehen. Und da kann man sich nur freuen. Und damit komme ich zum vierten Punkt dieser Predigt, unsere Trostfreude. Also wenn ich das verstanden habe, dass ich diese Lebensgarantie, diese Lebensvollkaskoversicherung bei Jesus Christus abgeschlossen habe, dass mir nichts passieren kann, da kann ich wieder freudig leben. Das ist Thema dieses Sonntages Letare. Dann ist die Freude in mir. Und davon spricht auch unser Predigttext. Euer Herz wird sich freuen. Nochmal, die Situation, in das hineingesprochen ist, eine furchtbare Situation. Das ist eben auch so eine Trübsalzeit. Da ist die große Katastrophe. Aber Gott sagt, euer Herz wird sich freuen, weil es eine andere Realität gibt. Weil ich da bin, euer Tröster, der euch trösten will. Nochmal dieses fantastische Bild, wie einen seine Mutter tröstet. Ich hoffe, ihr alle hattet so eine gute Mutter und habt sie. Ich habe noch eine Mutter, die euch getröstet hat, wie ich von meiner Mutter getröstet wurde, als ich ein kleiner Dotz gewesen bin, auf die Fresse gefallen bin, halt dann heulend zu meiner Mutter gelaufen ist. Die hat mich auf den Schoß genommen. Und ich war getröstet, weil meine Mutter da war, obwohl das Knie noch blutete, der Armbeuger auf war, spielte keine Rolle, meine Mutter ist da. Und so ist Gott zu uns. Und da freue ich mich drüber. Heute kann mich meine Mutter nicht mehr trösten, aber der lebendige Gott. Und das ist mir Freude, gerade in diesen schweren Zeiten, dass ich wissen darf, es wird alles gut werden, Olaf Latzel. Und ich darf das anderen Leuten weitersagen, gerade heute an diesem Sonntag Letare. Freut euch, wir haben Trost in Jesus Christus. Euer Herz wird sich freuen. Ja, noch einmal, das ist kein Verkennen der Realitäten, in denen wir stehen. Die sehe ich sehr scharf und wir gehen auf schwere Zeiten zu und sind jetzt erst am Anfang. Aber euer Herz wird sich freuen. Die Bibel spricht immer wieder davon, von dieser Freude über den Trost. Johannes 16, 22, ihr habt nun Traurigkeit, aber ich will euch wiedersehen und euer Herz soll sich freuen und eure Freude soll niemand von euch nehmen. Römer 8, 18, ich bin überzeugt, dass dieser Zeit Leiden nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die an uns offenbart werden sollen. Offenbarung 21, Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Jetzt könnte ich hier eine halbe Stunde weitermachen und so wunderbare Verheißungen vorlesen, die in der Bibel stehen. Und Sie, die in der Bibel zu Hause sind, wissen, dass das sogar länger als eine halbe Stunde sein könnte. Aber das Ergebnis aus all dem ist, wir dürfen uns freuen. Wir dürfen uns freuen, weil wir getröstet sind, trotz des Leides. Das ist ja so das Paradoxon des Glaubens. Also diese Konzessivität dessen, in dem wir stehen, wenn wir an Jesus glauben. Obwohl es schlecht ist, obwohl es schwierig ist, trotz allen Leidens freuen wir uns. Davon berichtet die Bibel. Apostelgeschichte 5, da werden Johannes und Petrus gegeißelt. Da heißt es dann, danach ließen sie die Apostel geißeln. Die Apostel gingen aber fröhlich vom Hohen Rat fort, weil sie gewürdigt gefunden waren, um seines Namens Schmach zu erleiden. Obwohl sie gefoltert wurden, waren sie fröhlich, weil die Trost hatten. Natürlich taten denen die Knochen weh. Die sind gepeitscht worden, geschlagen worden. Es war schlimm. Aber sie hatten als Christen eine ganz andere Hoffnung, eine Perspektive, weil sie Trost in Jesus hatten. Deshalb waren sie fröhlich. Sie gingen fröhlich vom Hohen Rat fort. Oder denken wir Apostelgeschichte 16 halt. Paulus und Silas sind im Gefängnis, werden auch gefoltert. Sie werden in den tiefsten Knast eingesperrt und fangen um Mitternacht an, Loblieder zu singen. Die sind fröhlich. Nicht um ihrer Schmerzen willen, nein, weil Jesus hier Trost da ist. Die Situation war auch dunkel, die mussten mit dem Tode rechnen. Und trotzdem waren die fröhlich, weil Jesus da ist. Die ersten Christen, die im Zirkus in Rom hingerichtet worden sind, da haben die Zuschauer gesagt, was ist denn hier los? Da kommen die Löwen und normalerweise schreien und kreischen die Leute wie verrückt und die haben gesungen Loblieder, die waren fröhlich, haben sich gegenseitig auferbaut. Das ist das Paradoxon des Glaubens. Trotz aller Widrigkeiten dürfen, nein, müssen wir fröhlich sein, weil Jesus Christus lebt, weil er auferstanden ist, weil er unser Trost ist. Das ist unsere Trostfreude. Und das Tolle ist, liebe Geschwister, in dieser Zeit, nicht nur in dieser Zeit immer, aber in dieser Zeit besonders, haben wir die Aufgabe in dieser Welt, diese Trostfreude weiterzugeben. Das eine ist ja wunderbar, dass wir uns freuen dürfen. Aber da draußen ist so viel Elend, so viel Verzweiflung, so viel Bedrängnis, so viel Trübsal. Und das ist das Wunderbare, dass wir eine Aufgabe haben, angesichts dieser schweren Zeiten Freude weiterzugeben, Trostboten in dieser Welt zu sein. Ich lese nochmal zwei Verse aus der Epistel. Da heißt es, gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Barmherzigkeit und Gott allen Trostes, der uns tröstet in all unserer Trübsal, damit wir auch trösten können, die in allerlei Trübsal sind, mit dem Trost, mit dem wir selber getröstet werden. Die Welt hat keinen Trost in letzter Konsequenz. Dieses, es wird schon wieder und Frau Merkel stellt sie sich hin, wir schaffen das schon. Das ist mir kein Trost, nicht weil ich gegen die Frau etwas habe, sondern die kann es nicht geben, die ist nur ein Mensch. Der, der mich tröstet, ist der lebendige Gott. Und der sagt, egal wie schwer es wird, du brauchst keine Angst zu haben, Olli, ich bin da. Und ich werde dich trösten, wie einen seine Mutter tröstet. Und du wirst dich freuen. Und das lässt mich dann, wie der Apostel Paulus in 2. Korinther 5 sagen, wir sind allzeit getrost. Ich bin allzeit getrost. Ja, mir ist auch die Schwere der jetzigen Corona-Krise bewusst. Aber ich habe Trost in Jesus Christus. Und diesen Trost, den wünsche ich dir auch. Und ich möchte und ich darf und ich muss ihn dir heute noch einmal zusprechen. Ich möchte dir zusagen, wir haben Trost. Trost durch Jesus Christus. Und dieser Jesus Christus sagt dir noch einmal an diesen 22. März 2020 zu, ich will euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet. Ja, ihr sollt an Jerusalem getröstet werden. Ihr werdet es sehen und euer Herz wird sich freuen und euer Gebein soll grünen wie Gras. Dann wird man erkennen, die Hand des Herrn an seinen Knechten und den Zorn an seinen Feinden. Amen. Alle Ehre, Lob und Preis unserem Herrn und Heiland Jesus Christus, der unser Trost ist und in dem verborgen sind alle Erkenntnisse und alle Weisheit dieser Welt. Amen.